Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. In dieser vierteiligen Serie, heute Teil 2, beschäftigen wir uns mit dem Urlaub, mit dem Überthema Urlaub. Die schönste Zeit des Jahres kann gar nicht lange genug sein. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das viele von uns kennen, auch von unseren Hörern und Hörerinnen. Und haben uns im ersten Teil einmal damit beschäftigt, warum gibt es denn überhaupt Urlaub und wozu braucht man den? Warum ist der so wichtig? Ja, und den Mikros für den zweiten Teil für euch sind heute
Marlies,
Alexander,
Sabine
und Axel. Nachdem wir uns angeschaut haben, warum Urlaub so wichtig ist, aus medizinischen, aus psychischen, aus emotionalen Gründen, auch aus Gründen dessen, dass man vielleicht ein bisschen älter werden kann wie noch im Mittelalter irgendwie, dann müssen wir uns heute natürlich anschauen, wie es überhaupt dazu kommen, dass es jetzt sowas wie einen Urlaubsanspruch gibt. Wir haben uns heute also quasi mit der Geschichte des Urlaubs bzw. des Urlaubsanspruchs auseinandersetzen. Wieso hat
das jetzt unter Anführungszeichen steht?
Das hat ja keiner gesehen.
Jetzt wissen sie alle.
Ja, nein, ich bin nur kurz. Du hast mich verpetzt.
Nein, es war einfach nur Frage. Entschuldigung, ich will dich nicht verpetzen. Gut. Nein, also der Urlaub an und für sich, den hat es schon immer gegeben. Das ist ja, man fährt wohin oder tut was oder sonst irgendwas.
Hat es schon immer gegeben für die, die sich leisten können haben.
Genau, auf den Punkt war ich jetzt.
Entschuldige mal.
Das war, jetzt das war jetzt das Payback für die.
Ja, genau. Das Payback fürs Petzen.
Wo war ich? Also die sich leisten konnten, wie du richtig sagst, waren schon immer auf Urlaub. Ja? Da gab es ja diese Reisen von den reichen jungen Männern, die da auf Junggesellenreisen durch Europa gegangen sind und so weiter und so fort.
Die Sommervillen der reichen Römer unterm Vesuv.
Absolut. Also das hat es schon immer gegeben. Es hat sich dann ein bisschen verdichtet, das Ganze, wie das Beamtentum immer größer geworden ist. Weil die haben ja so schwere geistige Arbeit geleistet, dass sie auf Urlaub gehen mussten. Und zwar nur die Beamten. Ja. Und dass gleichzeitig Arbeiter und Arbeiterinnen an Maschinen oder am Handwerk gewesen sind, die halt, weiß ich nicht, 18 Stunden am Tag gerobotet haben, 7 Tage die Woche. Das war ja keine geistige Leistung. Nicht? Da muss man ja da nicht das Hirn dann irgendwie auf Urlaub schicken. Und mit dem Entstehen der Kollektivverträge ist es dann sind sie auf die Idee gekommen, dass man Urlaub fragen machen könnte.
Also wir reden in Österreich so von zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Nein, da hat es noch keinen Urlaub gegeben. Ja, okay. Die ersten KV hat es gegeben,
1896.
Genau.
Ja, genau. Drucker.
Und da war aber noch nichts mit Urlaub.
Okay.
Das ist erst dann so, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist das dann entstanden, dass in den Kollektivverträgen drinnen gestanden ist, dass die Leute Anspruch haben auf Urlaub, und zwar auf bezahlten Urlaub. Ja? Das hat aber nicht geheißen, dass sie Urlaubsgeld gekriegt haben, sondern sie sind einfach ihren Lohn weiter bezahlt worden und der war meistens eine Woche der Urlaub. Ja? Und wenn du ein Feiertag drinnen war, Pech gehabt, wenn du krank geworden bist, Pech gehabt. Es hat unbezahlte Urlaube gegeben. Also wenn jemand zum Beispiel, wenn die Mama gestorben ist oder so irgendwas und man musste zur Beerdigung oder die Beerdigung organisieren, dann hat man unbezahlten Urlaub nehmen können, was die meisten Arbeiter und Arbeiterinnen in finanzielle Nöte gestoßen hat. Genauso wie die Feiertage, oder?
Genau. Auch für einen Feiertag gab es kein Entgelt, so wie wir es heute kennen. Es war halt ein Feiertag, kirchlicher Feiertag oder ein staatlicher Feiertag. Du hast frei gehabt, aber du hast auch kein Geld verdient. Und das, wie du sagst, ist mit finanziellen Nöten.
Genau. Also das waren immer Hungertage. Feiertage und diese unbezahlten Urlaube waren immer Hungertage. Auf jeden Fall, aber in den Kollektivverträgen ist schon in einigen schon drinnen gestanden, ihr dürft eine Woche Urlaub machen. Super, ne? Und die Idee ist dann aber weiter gewachsen. Ne? Und dann,
Entschuldige nochmal, hat diese Urlaubs... Also die Lage des Urlaubs, der Urlaubswoche, hat die Firma festgelegt?
Ah, das weiß ich nicht.
Okay.
Das weiß ich nicht.
Es war interessant.
Ich habe nur, lustigerweise, man findet in Österreich nicht, welcher Kollektivvertrag der erste mit einem Urlaubsanspruch ist. In Deutschland, lustigerweise, 1903 die Brauer.
Bei uns waren es auch die Brauer ganz
drei freie Tage. Ich hätte eher geglaubt, dass die Buchdrucker, weil die waren bei vielen Sachen Vorreiter, weil sie lesen haben können und damit gewusst haben, was die Herrschaft macht.
Ja, und vor allem war die Herrschaft von denen abhängig, weil wenn nichts gedruckt worden ist, haben sie ihre Message nicht verbreiten
können. Sie haben Karl Marx auch lesen können, nicht vergessen.
Ja, genau.
Und auch das, was die Sozialdemokratie
auch das, wenn sie hat. Wenn die Leute lesen hätten können. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, die Brauer waren eine von den ersten, die da dabei waren. Und dann gab es natürlich während des Ersten Weltkrieges gab es Urlaub für Soldaten.
Fronturlaub, wie man das nennt.
Genau. Und es hat aber schon 1910 das sogenannte Handlungsgehilfengesetz gegeben. Und da hat es einen Urlaubsanspruch gegeben, gestaffelt nach ununterbrochener Dienstdauer in einem Betrieb zwischen 10 Tagen und 3 Wochen.
Nach 15 Jahren. Also musst du mal 15 Jahre in einem Unternehmen als Handlungsgehilfe sein, dass du 3 Wochen Urlaub schon hattest. Genau.
Vielleicht nur zur Erklärung, wenn man sagt Handlungsgehilfe, dann ist es das, was man heutzutage Handel nennt.
Angestelltengesetz praktisch. Alle bei kaufmännischen angestellten Personen.
Ja, aber das Problem bei diesem, wieso haben das die kaufmännischen Angestellten gekriegt und die Arbeiter nicht? Das ist nämlich die große Frage. Weil wenn man sich das anschaut, wie die Angestellten in Österreich, welche gesetzlichen Regelungen die schon gehabt haben, während die Arbeiterinnen und Arbeiter noch gar nichts gehabt haben, gibt es verschiedenste Theorien, warum das so ist. Die mir persönlich am realistischsten oder erscheint, ist, dass Arbeiter und Arbeiterinnen entweder ungelernt waren, die haben an jeder Maschine arbeiten können, oder ein Handwerk gelernt haben. Und ob jetzt du Tischler bist in Oberwart oder Tischler bist in, keine Ahnung, in
Wiener Neustadt.
In Wiener Neustadt ist vollkommen wurscht. Ja? Du bist Tischler. Du hast die handwerklichen Grundkenntnisse dazu. Und das heißt, sie haben sie einfach irgendwo hinstellen können und die haben sofort weiterarbeiten können. Bei den kaufmännischen Berufen war aber das Problem, dass sie die Leute ja erst einarbeiten müssen. Ja, wenn du in einem Betrieb bist, bis du den ganzen Betrieb kennst, bis du weißt, was der verkauft und wie er das verkauft und welche Buchhaltung das der hat und wer die Kunden sind und so weiter und so fort, das dauert. Also haben sie den Handlungsgehilfen, also den kaufmännischen Angestellten, einfach was geben müssen, damit die länger im Betrieb bleiben. Also dass die überhaupt bleiben, weil die Arbeitgeber haben natürlich gesagt, es dauert, weiß ich nicht, 3 Monate, bis ich den auch gelernt habe, bis sich der auskennt. Und wenn der mir noch 3 Monate dann geht, habe ich um 3 Monate umsonst. Aber wenn ich dem das Zuckerl gebe, das einen Urlaub hat, was die anderen alle nicht haben, dann bleibt er mir gar. Und deswegen haben die dieses Gesetz gekriegt. Was man nicht wissen, was ich versucht habe herauszufinden schon seit einiger Zeit, ist, ob die Leute den tatsächlich konsumiert haben. Weißt du das?
Bei den Arbeitern war es eindeutig,
die haben Arbeiter,
das Gesetz gekriegt und haben nicht trotzdem, sind trotzdem nicht in Urlaub gegangen, weil sie Angst gehabt haben am Anfang. Aber ich glaube, was zusätzlich dazu kommt, ist auch schon damals die Abwanderung, wenn ich einen ausbilde als Handlungsgehilfen, dann könnte ein staatlichen Dienst Beamter werden, weil er schon eine Ausbildung hat und hat dort automatisch diesen Urlaubsanspruch, den es damals schon gegeben hat. Und vielleicht hat man auch deswegen versucht, in das Handlungsgehilfengesetz einen Urlaub reinzuschreiben.
Absolut.
Und wenn man sich das von 1910, das Handlungsgehilfengesetz, anschaut, ist es frappierend, wie ähnlich das heute unserem Angestelltengesetz in vielen Dingen ist. Unglaublich. Ich habe es extra ausgedruckt, weil aus der Nationalbibliothek, das ist unglaublich.
Mhm. Ist ja noch immer die gleiche Gewerkschaft. Letztlich, mit ganz vielen historischen Umwegen.
Naja.
Aber wenn es damals Vereinkassen.
Ja. Na, auf jeden Fall haben die das 1910 gekriegt. Wir wissen nicht, ich weiß zumindest nicht, ob die Handlungsgehilfen es tatsächlich genutzt haben, diesen Urlaub oder nicht. Dann kam der Fronturlaub während des Ersten Weltkrieges und dann 1919 kam das erste Arbeiterurlaubsgesetz. Und nach einem Jahr Betriebszugehörigkeit hatte man Anspruch auf eine Woche und nach 5 Jahren 2 Wochen.
Ja, das heißt, bezahlten Urlaub.
Bezahlten Urlaub,
ganz selbstverständlich. Wichtig. Ja, war der erste Urlaub, bezahlte Urlaub für Arbeiter.
Genau. Und dann ist es gleich nachgeschossen worden, das Angestelltengesetz 1921. Und die haben schon einen gestaffelten Urlaubsanspruch bis zu 5 Wochen gehabt, allerdings nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit. Von den Arbeitern wissen wir es, wie der Alexander schon gesagt hat, ist, dass sie den Urlaub nicht genommen haben, weil sie Angst gehabt haben, vor allem in den Zeiten der Hyperinflation, in Zeiten der Wirtschaftskrisen. Und andererseits war allerdings auch die Praxis, dass vor allem, also ich habe das gefunden, vor allem bei Frauenberufen, bei ungelernten Frauen, dass die, bevor sie den Anspruch erworben hätten, eine Woche Urlaub zu kriegen, sind sie gefeuert worden. Ja. Und dann nach einer Woche haben sie es wieder angestellt.
Genau. Ich habe einen Bericht von einem Arbeitsinspektor praktisch, also ein Gewerbeinspektor hat es damals geheißen, von 1925, also da war das Arbeiterurlaubsgesetz schon 6 Jahre alt, dass das Arbeits- und Urlaubsgesetz eingehalten wird, großteils. Nur in Kleinbetrieben kommt es vor zu Kürzungen und Vorenthaltungen, vor allem bei Lehrlingen, weil auch die Lehrlinge hatten damals schon das gleiche Recht wie der Arbeiter. Sogar Lehrlinge unter 16 hatten sofort 2 Wochen Urlaub.
Ja. Also es war schwierig am Anfang. Und außerdem hat man die Leute ja erst dran gewöhnen müssen, dass sie eine Woche Urlaub haben. Ich meine, es war ja nicht so, das waren ja die Leute nicht gewohnt. Ja. Da hat allerdings dann eben die Sozialdemokratie eingegriffen und da gab es dann halt so Ausflüge und Wandern und Bergsteigen und Skifahren und alles
mögliche. Naturfreunde, Sportvereine,
genau, alles das.
Arbeiterradvereine,
Arbeiterschachverein.
Kann man ganze Wochen Schach spielen?
Ja, es gibt Menschen. Es gibt Menschen, die tun das. Der Liebste ist mir allerdings der Arbeiterfischerverein, glaube ich. Das stelle ich mir sehr gemütlich vor. Wie den ganzen Wochen auf der Donau sitzen.
Sängerbund.
Der Urlaub hat den Austrofaschismus überstanden, den Urlaubsanspruch, aber die NS-Zeit dann nicht mehr. Weil die Nazis haben dann natürlich in den Zeiten vor allem, wo sie viel produzieren mussten an Waffen und so weiter und so fort, haben sie nicht nur die 60-Stunden-Woche eingeführt, sondern auch den Urlaubsanspruch gestrichen.
Man höre, 60-Stunden-Woche eingeführt, erinnert uns irgendwie an ein
2018.
Historisches Ereignis, das noch gar nicht so lange her ist.
Malis, ich muss dich ein bisschen korrigieren. Bitte. Im Austrofaschismus hat das Gesetz gegolten,
ja,
aber der Gewerbeinspektor sagt in der Zeit, vor allem in Kleinbetrieben werden keine Urlaube gewährt. Also das Gesetz war da, aber es ist einfach nicht vollzogen worden. Genau. Was sehr lustig ist, in der NS-Zeit, natürlich deutsches Recht in Österreich, hat aber bedeutet für die Lehrlinge mehr Urlaub. Warum könnte man Lehrlingen in der NS-Zeit mehr Urlaub geben?
Damit sie Zeit für die Hitlerjugend haben.
Dass sie ans System gerichtet werden. Dass sie ans System gerichtet werden. Ja, natürlich. Ob Hitlerjugend oder wie auch immer.
Je mehr Zeit du damit verbracht hast, dich für das NS-Regime einzusetzen, umso mehr Urlaubsanspruch hast du gekriegt. Und sie haben die auch auf Seminare und Urlaubswochen und jetzt wirklich fette Anführungszeichen geschickt und solche Sachen. Und das war natürlich während des Krieges, war das halt eine Möglichkeit, einmal eine Woche sich satt zu essen. Und es war aber für die Nazis auch die Möglichkeit, die Jugendlichen schwerstens zu Nazis zu machen, ne?
Politisch ja nicht deppert irgendwie. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, soll ich sagen, das darf ich grundsätzlich ja genial finden, irgendwie, wenn alle Menschen, die sich politisch bilden, nicht nur Lehrlinge, also zum Beispiel Kurse bei der Gewerkschaft oder der Arbeiterinnenbewegung besuchen, ich meine jetzt alle, ich rede jetzt nicht von der Bildungsfreistellung für Betriebsrätinnen, wenn die das in der Arbeitszeit machen konnten.
Ja, jetzt ist ja wie heißt das genau?
Bildungskarenz?
Nein, nicht die Bildungskarenz, sondern die verpflichtende Weiterbildung ist ja jetzt Arbeitszeit. Ne? Ist
ja jetzt gerade verpflichtend, ja.
Ja, ich finde schon. Das ist ja mein erster Schritt. Und die Nazis haben halt dann in Urlaub gestrichen. Ne? Und da hat es erstaunlicherweise in den Betrieben schwerstens rumort. Ja, also die Leute haben sich da schon dran gewohnt gehabt, dann, dass sie Urlaubsanspruch haben. Und da hat es dann so rumort, es ist leider nicht nachvollziehbar, weil da kriegst du deine Finger nicht dran an diese Protokolle, weil es wahrscheinlich gar nicht mehr gibt oder so irgendwas, dass sie dann das wieder aufgehoben haben. Also sie haben gesagt, okay, ihr dürft doch auf Urlaub gehen, weil das war nicht zum Durchsetzen.
Ist das Gesetz wieder aufgehoben oder nur in der Praxis?
Das weiß ich nicht. Aber es war so, dass sie dann wieder gesagt haben, nein, also ich glaube, sie haben einfach nur so einen Erlass rausgegeben, dass jetzt der Urlaub gestrichen ist und dann haben sie den halt wahrscheinlich wieder aufgehoben oder so. Auf jeden Fall ist dann erst die Zweite Republik 1945 und immer noch die Trennung zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern und Angestellten. Und die Arbeiter haben 1946 12 Werktage nach 5 ununterbrochenen Jahren der Betriebszugehörigkeit gekriegt. Ja? Während die Angestellten ja immer noch das alte Gesetz gehabt haben und die haben schon von Anfang an immer viel mehr Urlaub gehabt. Und das hat gedauert bis 1975, bis sie drauf gekommen sind, dass man das für die Arbeiter und Arbeiterinnen und die Angestellten gleich machen muss.
1946 hat es dann noch angepasste Urlaubsgesetze für Bauarbeiter und Heimarbeiter gegeben, um der Saisonarbeit nachzukommen, also weil das einfach nicht eine normale Arbeitsverpflichtung war. Ja?
Und man muss ja schon dazu sagen, dass ohne die Gewerkschaften hätte überhaupt keinen Urlaub gegeben. Ja, weil wir wissen zum Beispiel, dass 1965 gab es einen Generalkollektivvertrag, wo der 3 Wochen Urlaub eingeführt worden ist. Das war ein Generalkollektivvertrag. Mhm. Also das war kein Gesetz oder sonst irgendwas. Und wir wissen aus den zeitgenössischen Berichten, dass die Arbeitgeber in keiner Weise sehr glücklich drüber waren, dass bis 1986 dann der 5 Wochen Urlaub kommt für alle. Also da waren sie nicht sehr glücklich damit und haben versucht, das nur in den letzten Momenten abzudrehen. Mit allen möglichen sehr schrägen Argumenten, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber wahrscheinlich ist das der Ruin der Wirtschaft.
Das Argument gibt es ja bei jeder Form von Arbeitszeitverkürzung immer irgendwie, deswegen kommen auch dann blöde Gegenvorschläge irgendwie. Was ich finde ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast, ohne Gewerkschaften, ich würde erweitern, ohne die Kämpfe der Arbeiterinnenbewegung, weil überhaupt die Einführung 1919 war ja auch ein Versuch der Bürgerlichen, die österreichische Revolution zum Obdrehen irgendwie. Jemand der Arbeiterinnenklasse möglichst viel, von Sozialversicherung über Arbeiterkammer bis zu Urlaub und so weiter. Die Hauptsache, sie machen keine Revolution und lassen den Kapitalismus unangetastet irgendwie. Und letztlich hat sie ja diese Strategie.
Das traue ich mir nicht sagen.
Nein, es ist ja nur ein Teil von vielen. Es war ja ein riesengroßes Paket irgendwie. Also letztlich war ja diese Strategie erfolgreich, auch dank tatkräftiger Unterstützung der Führung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs, wie es damals geheißen hat.
Also die haben ja schon diese Forderungen, die dann in der ersten Phase bis zwischen 1918 und 1920 umgesetzt worden sind, die sind ja nicht ganz plötzlich 1918, haben sie die nicht erfunden. Also die sind ja schon ewig lange Kämpfe gewesen und sie haben zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung, die ist ja schon vorbereitet worden, während des, wenn du Gewerkschaftsmitglied warst, warst du arbeitslosenversichert. Und der Ferdinand Hanusch ist dann hergegangen während des Ersten Weltkrieges, weil so viele Textilarbeitende arbeitslos worden sind, dass der vom Staat ein Geld gekriegt hat, dass er eine Arbeitslosenversicherung für die arbeitslosen Textilarbeiterinnen und Arbeiter gekriegt hat, ohne dass sie Gewerkschaftsmitglied waren. Und mit diesem System, das er da aufgebaut hat, das hat er dann 1919 einfach nur mehr aufpoppen müssen auf ganz Österreich. Und Ähnliches ist mit anderen Gesetzen auch passiert. Und Krankenversicherungsgesetz haben wir schon Ende des 19. Jahrhunderts gehabt.
Ich glaube, es ist offensichtlich, dass 1918, 1919, 1920 war, wie soll ich sagen, war quasi die goldene Ära des Beginns eines Sozialstaates. Ich probiere es einmal so zu formulieren. Und das hat sicher immer was mit Klassenkämpfen zu tun. Was für mich wieder mal sehr eindrucksvoll ist, wir haben das schon ein paar Mal festgestellt, wie wir über Arbeitszeitverkürzung im Allgemeinen oder die Verkürzung der Arbeitswoche irgendwie diskutiert haben, dass bei unserem Podcast noch nie wer dabei war, der in seinem Arbeitsleben einer dieser Verkürzungen erlebt hat. Jetzt waren einige von uns zwar 1986 schon auf der Welt, wie die fünfte und die theoretische sechste Urlaubswoche ins Urlaubsgesetz gekommen ist, aber als arbeitende Menschen haben wir es nicht erlebt, weil die von uns, die schon auf der Welt waren, waren entweder gerade noch in der Volksschule oder vielleicht schon ein bisschen später. Ich war gerade bei der Matura, ich habe jedenfalls auch noch nicht gearbeitet irgendwie. Und das finde ich schon dramatisch irgendwie, dass jede Form der Arbeitszeitverkürzung, egal jetzt ob es um die jährliche, wöchentliche, tägliche, was auch immer gegangen ist irgendwie, fast alle Menschen, die heutzutage arbeiten, noch nie in ihrem Leben erlebt. Sie haben nur das Gegenteil erlebt, Verschlechterungen. Wenn ich jetzt an 12-Stunden-Tag und 60
Stunden. Aber was noch dazu kommt, für alle ist das, was wir haben, selbstverständlich. Ich habe auch dadurch zum Lernen angefangen, 5 Wochen Urlaub. Seitdem ich arbeiten gehe, gibt es 5 Wochen Urlaub. Der Urlaubszuschuss macht irgendwie einen Teil von meinem Gehalt aus, der wird steuerlich begünstigt. Ja, aber das war nie, also das, wie die Schuppen von den Augen ist mir gefallen. Das gibt es eigentlich erst, seitdem ich arbeiten gehe, in der Form. Und ja.
Und genau deswegen ist es wichtig, glaube ich, die in die Köpfe der Leute einzubringen, es muss endlich wieder mal was weitergehen.
Erstens das und zweitens, gerade die jungen Menschen müssen auch verstehen, dass eben all diese, nennen wir sie Goodies, erkämpft worden sind, nicht selbstverständlich sind und dass sie nur dank starker Gewerkschaften auch überhaupt zustande gekommen sind und dass sie nicht gesetzlich verankert sind. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld ist alles nicht gesetzlich verankert. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass es das gibt.
Ich lache deswegen, ich habe das sehr oft im Telefondienst gefragt, was ist gesetzlich mein Urlaubszuschuss? Den gibt es nicht. Und dann ist am anderen Ende Ruhe. Das ist eine gewerkschaftliche Forderung, die gibt es nicht in einem Gesetz.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das war es wieder mal irgendwie mit Teil 2 unserer Podcast-Serie zum Urlaub, zur schönsten Zeit des Jahres. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet ihn weiter, weist andere darauf hin. Ihr findet ihn auf die ganzen Podcatcher, ihr findet ihn auf unsere Social Media, ihr findet uns auf unserer Website auf widerstand.at. Dort könnt ihr es auch kommentieren, ihr könnt uns auch Rückmeldungen dazu geben per Mail an kontakt@aufwiderstand.at. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, aber natürlich auch über Vorschläge für Podcast-Themen, weil wir sind nicht die, die glauben, dass wir immer die coolsten Themen auf der Welt haben. Andere können auch super leibende Ideen haben. Im nächsten Teil werden wir uns dann ein bisschen genauer mit der Rechtslage auseinandersetzen, die derzeit irgendwie das Urlaubsrecht in diesem Land charakterisiert und durchaus etwas verworren ist. Und bis dahin bleiben wir mit einem uns schon auf den Urlaub freuenden auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können. Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.